Guten Morgen zusammen. Lass uns noch mal vor der Predigt beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir heute Morgen zusammenkommen können, um ja Gemeinschaft zu haben, um dich in den Mittelpunkt zu stellen und dich besser kennenzulernen, unser Herz dazu zu bringen, in dein Lob zu kommen. Und Herr, wir wollen von dir lernen. Wir haben es eben in einem Lied gesungen. Zeit mit deinem Wort zu verbringen, sind Investitionen in die Ewigkeit. Und wir wollen das so sehen. Wir wollen in der Gottesfurcht wachsen. Bitte hilf uns dabei. Schenk uns jetzt Gnade beim Hören und beim Reden. Und sei du mitten unter uns. Amen. Ja, vor 2 Wochen habe ich schon mal über den ersten Teil von Sprüche 1, Vers 8 bis 9 gepredigt. Und damals, vor 2 Wochen, haben wir gesehen, was eine gottesfürchtige Erziehung ausmachen sollte, was dabei wichtig ist. Wir haben gesehen, dass Eltern von Gott den Auftrag und auch die Autorität bekommen haben, ihre Kinder zu erziehen. Und dabei haben wir auch gesehen, dass nicht alle Ziele von Eltern richtig sind. Ein Beispiel für ein falsches Ziel von Eltern in der Erziehung von Kindern ist zum Beispiel, dass sie Erwartungen an ihre Kinder haben, die sie selbst vielleicht nicht erreicht haben, zum Beispiel, dass ihre Kinder Karriere machen oder in einer bestimmten Sportart erfolgreich sind. Ein weiteres falsches Ziel in der Kindererziehung ist, dass Eltern ihre Kinder nur zurechtweisen, weil sie sich Ruhe wünschen oder weil sie vor anderen gut dastehen wollen. Wir haben uns aber auch mit richtigen Zielen in der Kindererziehung beschäftigt und wir haben gesehen, dass Eltern einfach ihren Kindern, ich will dieses Wort nicht mehr benutzen, einfach, dass Eltern ihren Kindern den Maßstab Gottes beibringen müssen. Also sie müssen ihren Kindern im Alltag zeigen, dass Gott anwesend ist und dass wir in Verantwortung vor ihm leben. Und Eltern sollen durch das Vorleben ihrer Beziehung zu Gott einfach ihren Kindern diese Liebe zu Gott in ihrem eigenen Herzen wecken. Aber dabei geht die Verantwortung von Eltern natürlich noch weiter über die Bibel hinaus. Wir wissen zum Beispiel, dass Eltern auch dafür verantwortlich sind, ihre Kinder vor Gefahren zu schützen, ja. So dürfen Eltern natürlich auch ihren Kindern sagen, pack nicht die heiße Herdplatte an oder schau, bevor du über die Straße läufst, ob ein Auto kommt. Und ein weiteres Ziel in der Kindererziehung ist, dass wir unsere Kinder auf das Leben vorbereiten wollen, ja, auf all die Herausforderungen, die das Leben mit sich bringt. Ja, wie geht man mit Geld um? Wie baut man gesunde Freundschaften auf, wie kann man Fleiß erwerben und fleißig sein, treu sein, diese Tugenden, die Kinder schon früh beigebracht bekommen müssen. Und in unserem heutigen Predigttext in Sprüche 1, Vers 9 geht es um den Nutzen einer gottesfürchtigen Erziehung. Wie wirkt sich eine gottesfürchtige Beziehung auf mein Leben aus? Lass uns dazu nochmal unseren Predigttext lesen, Sprüche 1, ich lese nochmal ab Vers 8. Da steht, höre mein Sohn auf die Unterweisung deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter, denn sie sind ein schöner Kranz für dein Haupt und ein Schmuck um deinen Hals. Lass mich nochmal kurz beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein lebendiges Wort, das du uns gegeben hast. Danke, dass du uns auch deinen Heiligen Geist gegeben hast, der uns dein Wort aufschließt. Und wir haben bis jetzt schon in den Sprüchen immer wieder gesehen, dass du uns Weisheit lehren willst, wenn wir bereit sind, diese Weisheit zu empfangen. Sei es durch unsere Eltern oder durch die Gemeinde, durch Freundschaften mit anderen Christen oder ja, wenn wir selbst dein Wort lesen, bitte mach uns bereit, ja, dein Wort zu verstehen. Schenk mir Weisheit, dein Wort zu predigen, aber auch meinen Zuhörern, dass sie dein Wort verstehen. Amen. Ja, ich möchte euch ein bisschen aus meinem eigenen Leben erzählen über den Nutzen einer gottesfürchtigen Erziehung. Als ich klein war, war es so, dass meine Mutter ungefähr mit 4, als ich 4 war, zum Glauben gekommen ist. Und meine Mutter war von Anfang an sehr interessiert. Sie wollte immer wachsen im Glauben. Sie war immer in der Gemeinde und sie hat einfach durch ihr Leben, durch ihren lebendigen Glauben mir vorgelebt, was es bedeutet, ein Christ zu sein. Und ich weiß noch zum Beispiel sehr genau, wie ich meine Mutter dabei beobachtet habe, oft, wie sie in ihrer Bibel gelesen hat tagsüber. Und diese Bibel war ungefähr doppelt so dick, wie sie eigentlich war, weil da so viele Notizzettel drin waren. Und wenn sie sie getragen hat, dann sind da immer jede Menge Zettel rausgefallen. Aber es war ihr halt wichtig und sie hat immer eifrig mitgeschrieben. Und das war einfach etwas, was bei mir hängen geblieben ist. Und genauso, dass sie immer so aufopferungsbereit war. Sie hat sich für ihre Familie aufgeopfert, sie hat in der Gemeinde gedient, auch wenn mein Vater ihr das Leben nicht immer so einfach gemacht hat und er es nicht unterstützt hat, dass sie in die Gemeinde gegangen ist. Ich weiß zum Beispiel noch, dass sie mit in der Jungschar mitgearbeitet hat, in der Mädchenjungschar, und dann hat sie mich sogar manchmal mitgenommen, weil ja keiner auf mich aufpassen konnte, und dann war ich irgendwie nebenan und habe gespielt. Aber das ist alles so hängen geblieben und das hat mir gezeigt, wie wichtig die Gemeinde zum Beispiel ist. Es war ganz praktische Erziehung. Also meine Mutter hat nicht nur etwas gesagt, sondern es auch vorgelebt. Und dadurch konnte ich, denke ich, auch lernen, treu zu sein. Also das, was die meisten Kinder vielleicht heute nicht mehr von ihren Eltern lernen, dass wenn sie eine Sache anfangen, dass man es auch zu Ende macht. Das ist irgendwie heute nicht mehr so modern. Wenn man irgendwas macht, dann macht man es, weil es einen Spaß macht, und wenn es einen nicht mehr Spaß macht, dann wechselt man das Hobby oder man lässt einen Dienst fallen, wenn man denkt, ja, ein anderer kann es besser. Aber Gott möchte das nicht so. Gott möchte, dass wir treu sind. Und ja, mein Papa, er kam einige Zeit später zum Glauben, und ich weiß noch, er hat vor allen Dingen durch sein Vorbild in seinem Charakter mich geprägt. Also früher war Papa sehr ungeduldig und ist dann oft schnell ausgeflippt, wenn irgendwas war, wie er es nicht wollte. Und er hat sich stark verändert, als er zum Glauben gekommen ist. Und ich würde sagen, dass er heute einer der demütigsten Personen ist, die ich kenne. Der sich selber oft zurücknimmt und sagt, ja, ich möchte jetzt einfach das Richtige tun. Und das hat mein Leben geprägt. Und von dieser Erziehung darf ich heute profitieren. Und in Vers 9 geht es genau darum. Ja, wir haben letzte Woche in Vers 8 gelesen, höre, mein Sohn, auf die Unterweisung deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter. Die Unterweisung des Vaters und die Lehre der Mutter, was sind das für Sachen? Das ist die Erziehung, die wir erlebt haben. Und Salomo schreibt dann in Vers 9, denn sie sind ein schöner Kranz für dein Haupt und ein Schmuck für deinen Hals. Und Vers 9 sagt einfach aus, es drückt in einem Bild aus, was diese Erziehung für einen Menschen ist, wenn er sie annimmt. Ja? Sie ist wie ein schöner Kranz auf dem Haupt und wie ein Schmuck um den Hals. Das ist ein Bild für etwas. Aber die Frage ist, was bedeutet dieses Bild? Wir können jetzt heute nicht mehr so viel damit anfangen, wenn man sagt, es ist wie ein Kranz für dein Haupt und ein Schmuck um deinen Hals. Was bedeutet das? Um dieses Bild zu verstehen, müssen wir uns ein bisschen mit dem Kontext von damals beschäftigen. Und wir erfahren, wenn wir uns mit der Geschichte von damals beschäftigen, dass der Kranz, ein Blumenkranz, etwas war, was Soldaten auf den Kopf bekommen haben, wenn sie siegreich von einem Krieg zurückgekehrt sind, wenn sie siegreich in eine Stadt eingezogen sind. Dann wurden sie bejubelt, man hat sie als Sieger gefeiert, ihnen wurde Ehre zuteil. Und ein anderes Bild ist hier der Schmuck um den Hals. Der Schmuck war in der damaligen Kultur ein Zeichen für Macht. Herrscher trugen Schmuck, um auszudrücken, dass sie Herrscher waren. Und beide Bilder, der Kranz und der Schmuck, sind Bilder für Anerkennung von anderen. Und eine gottesfürchtige Erziehung, wenn jemand sie annimmt, wenn er so wandelt, wie Gott das möchte, wenn man sieht, dass jemand Ehrfurcht vor Gott hat und vor anderen Menschen, dann bekommt jemand Ehre, weil er einen guten Charakter hat. Und das sagt Salomo zu seinem Sohn. Und deswegen ermutigt er ihn, halte an dieser gottesfürchtigen Erziehung fest, dann wirst du Ehre, wahrhaftige Ehre von anderen bekommen. Aber warum ist das so? Ich will mit euch ein paar Beispiele in der Bibel ansehen. Eigentlich nur zwei, aber ich denke, das reicht. Zum einen ist da Josef. Josef musste schon früh in seinem Leben lernen, auf sich selbst gestellt zu sein. Ich glaube, mit ungefähr 16 Jahren wurde er von seinen Brüdern an Sklavenhändler nach Ägypten verkauft. Und ab da war er quasi auf sich allein gestellt. Er musste alles, was er in diesen wenigen Jahren gelernt hat, dann auf sein Leben in der Fremde anwenden. Josef lernte in seinem Elternhaus Gottesfurcht. Und wir lesen davon, dass er, als er in Ägypten lebte, kein einfaches Leben hatte. Er wurde an Potiphar verkauft. Das war ein einflussreicher Mensch, aber er war trotzdem Sklave und musste harte Arbeit machen für seinen Herrn. Und er hat bestimmt einige Ungerechtigkeiten erlebt. Und er wurde nicht als Sklave geboren und musste sich sicherlich erstmal an dieses Leben gewöhnen. Aber wir lesen, dass Josef in allen Anfechtungen Gott treu blieb und er weigerte sich, als die Frau von Potiphar ihn versuchen wollte, mit ihm zu schlafen. Das ging dann so weit, dass sie ihn verdächtigt hat, dass er sie vergewaltigen wollte und er musste ins Gefängnis. Auch im Gefängnis bekam Josef durch seine Treue und seinen Fleiß hohe Verantwortung übertragen. Er hatte genoss großes Ansehen. Und später sprach sich sogar aus dem Gefängnis bis zum Pharao herum, dass Josef ein sehr weiser Mann war. Und als der Pharao seine Träume nicht deuten konnte und auch seine Weisen im Land das nicht machen konnten, da kam Josef ins Spiel. Und er konnte dank Gottes Weisheit dem Pharao sagen, was diese Träume bedeuteten. Und er konnte ihm auch sagen, wie er auf die bevorstehende Hungersnot reagieren sollte. Und in all dem wollte Josef Gott treu bleiben. Er wollte das tun, was Gott ehrt und nicht, was ihn weiterbrachte. Und das hat ihn aber auch gleichzeitig immer Ehre gebracht, auch wenn es nicht einfach für ihn war. Weil die Leute einfach gesehen haben, das war ein gottesfürchtiger Mensch, der nicht egoistisch war. Und schlagt einmal mit mir 1. Mose 41 auf. Ich will nur einen Vers mit euch lesen. Da wird auf dieses Bild aufgegriffen, was wir gerade in den Sprüchen gelesen haben. Das ist so praktisch, hier sehen wir, wie praktisch die Bibel ist. Also in 1. Mose 41, Vers 42 steht: Und der Pharao nahm den Siegelring von seiner Hand und steckte ihn an die Hand Josefs. Und er bekleidete ihn mit weißer Leinwand und legte eine goldene Kette um seinen Hals. Und er ließ ihn auf seinen zweiten Wagen fahren, und man rief vor ihm aus: Beugt eure Knie. Und so wurde er über das ganze Land Ägypten gesetzt. Das ist krass, oder? Von einem Sklaven zum zweitmächtigsten Mann im ganzen Land Ägypten. Nur weil Josef gottesfürchtig war. Und weil Gott natürlich Josef brauchen wollte, um Geschichte mit seinem Volk zu schreiben. Und ein weiteres Beispiel ist Daniel. Ja, auch Daniel wurde schon früh aus seinem Land Israel herausgerissen, er wurde weggeschleppt in Gefangenschaft und er sollte im Haus des Königs unterrichtet werden. Und was ich ganz interessant fand, war, dass sein erstes Ziel nicht war, zu überleben, sondern sein erstes Ziel war, dass er Gott ehren wollte mit seinem Leben. Dass er nicht tun wollte, was Gott verunehrt hätte. Und deswegen traf er einige mutige Entscheidungen, wie zum Beispiel nicht die Speise des Königs zu essen, was fast schon ein Skandal war, oder auch nicht auf das Gebot des Königs zu hören, nicht mehr zum Gott Israels zu beten oder beziehungsweise zu irgendeinem Gott. Und er hat zu seinem Gott Israels gebetet, obwohl er es nicht mehr durfte. Auch Daniel war ein weiser Mensch, weil er ein gottesfürchtiger Mensch war. Er hat das schon früh in seinem Leben kennengelernt, wie wichtig die Gottesfurcht ist. Und das, hoffe ich, ist bei uns auch so. Ich glaube, nicht jeder hat das Privileg, in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen zu sein. Das ist einfach so. Aber dennoch können wir auch durch andere Wege erzogen werden. Paulus sagt zum Beispiel den Thessalonichern, dass er für sie wie eine Mutter und wie ein Vater war. Das bedeutet, dass er sie im Glauben vorangebracht hat und sie erzogen hat. Und so können wir alle sagen, dass wir irgendwie, wenn wir Gottes Kinder sind, die Gottesfurcht von irgendjemandem beigebracht bekommen haben. Aber diese Gottesfurcht, die wir von anderen vorgelebt bekommen haben, die müssen wir jetzt auch selbst in unserem Leben anwenden. Es reicht nicht nur, wenn wir auf andere blicken und sagen, oh, die haben echt ein schönes und gutes Leben geführt. Ich muss das auch selber wollen. Ich muss selber den Wunsch haben, Gott in meinem Leben ehren zu wollen. Und dann ist es so, dass man wie über Daniel aussagen kann, dass er ein guter und weiser Mann war. Lass uns auch nochmal Daniel 5 aufschlagen. Daniel 5, Vers 29. So, dieser Vers schließt sich an, nachdem Daniel auch dem König wieder etwas ausgelegt hat, was er nicht verstanden hat. Da steht: Sogleich befahl Belsazar, dass man dem Daniel mit Purpur bekleiden und ihn eine goldene Kette um den Hals legen und von ihm ausrufen sollte, dass er der dritte Herrscher im Königreich sein sollte. Genau. Auch Daniel bekam Ehre, weil er gottesfürchtig war. Das heißt nicht, dass das automatisch passiert, aber es ist einfach ein Stück weit so, dass Gott das belohnt, wenn wir gottesfürchtig sind. Das ist ein Ziel, was wir in unserem Leben erreichen wollen sollen. Also wir sollen nicht nach unwichtigen Dingen streben, sondern wir sollen nach Gottesfurcht streben. Und wir sollen nicht Ehre dadurch bekommen, dass wir uns vielleicht schick anziehen oder mit dem neuesten Trend gehen, sondern dass wir Gott einfach mit unserem Leben ehren wollen. Und das sehen andere Menschen in unserem Leben. Wie ermutigend ist das, dass sogar ungläubige Könige wie Belsazar die Gottesfurcht von Christen sehen und diese gutheißen? Wie ermutigend ist es, wenn wir richtig handeln und wenn es sogar zu unserem Nachteil ist und Nicht-Christen das sehen und sagen, wow, du bist echt ein Mensch, der Prinzipien hat. Man sieht, dass du ein Christ bist. Ich wünsche mir, dass andere das über mein Leben sagen, dass sie sagen, ich bin nicht toll, weil ich ein tolles Auto fahre oder weil ich Karriere gemacht habe, sondern weil man sieht, dass ich mit Gott lebe, dass ich deswegen einen edlen Charakter habe. Das ist mein Wunsch. Ich wünsche mir, dass das mein Leben ausmacht und nicht, dass ich nach irgendwelchen unwichtigen Dingen strebe, wie Anerkennung von anderen oder Ähnlichem. Wahre Ehre bekommt ein Mensch nur dann, wenn er wahrhaftig Gott fürchtet und mutig zu ihm steht, so wie Josef und Daniel das gemacht haben. Das sind gute Beispiele für uns. Und das Bild unseres heutigen Predigttextes, nämlich dass unsere gottesfürchtige Erziehung einen Kranz auf unserem Haupt und wie eine Kette um unseren Hals ist, findet sich übrigens auch im Neuen Testament wieder. Paulus fordert zum Beispiel an einigen Stellen auf, dass wir so laufen sollen, dass wir den Siegeskranz bekommen. Zum Beispiel in 1. Korinther 9, Vers 24, da steht, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allen. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu erlangen, wir aber, um einen unvergänglichen zu erlangen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Das, was die Bibel über den Charakter lehrt, das widerspricht der heutigen Gesellschaft völlig. Wenn du heute Anerkennung willst, dann musst du hübsch sein. Dann musst du mit dem aktuellsten Trend gehen. Dann musst du coole Sachen haben. Du musst cool sein und von anderen akzeptiert werden. Aber die Bibel lehrt uns, dass diese Dinge nichts wert sind. Sie sind nutzlos. Die Bibel lehrt uns hingegen, dass wir Ehre dadurch bekommen, dass wir gottesfürchtig sind und gottesfürchtig handeln. Die Menschen werden unsere Weisheit sehen und werden verwundert sein, weil sie so etwas heute nicht mehr kennen. Dass jemand noch treu ist, dass jemand zu seinem Wort steht, dass jemand auch zu dem steht, was er versprochen hat, auch wenn es zu seinem Nachteil ist. Und diesen Kampf, den wir heute vielleicht haben, weil wir gegen eine Gesellschaft angehen müssen, gerade junge Leute, wenn sie in der Pubertät sind, die erstmal verstehen müssen, wer sie sind, die erstmal lernen müssen, dass es nicht wichtig ist, von anderen akzeptiert zu werden, weil sie vielleicht hübsch sind oder ähnliches. Das war eigentlich schon damals im Neuen Testament so. Deswegen fordert Paulus auch die Frauen dazu auf, ihre Anerkennung nicht durch ihr Äußeres zu bekommen, sondern dass sie einen edlen Charakter haben. Vielleicht schlagt ihr auch nochmal mit mir 1. Timotheus 2, Vers 9 auf. In 1. Timotheus 2, Vers 9 steht, ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbaren Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Also auch im Neuen Testament finden wir genau das gleiche Prinzip wie in den Sprüchen. Das, was im Leben wirklich zählt, ist nicht der äußere Anschein, sondern der Charakter. Und ein edler Charakter ist, dass wir gottesfürchtig sind, dass wir unsere Selbstsucht hinter uns lassen und dass wir Gott in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen. Das ist ein edler Charakter. Dass wir uns um andere Menschen kümmern und um sie sorgen. Wenn wir nach einem edlen Charakter streben, nach Gottes Furcht, die praktisch in unserem Leben wird, dann ist es etwas, was wahrscheinlich irgendwann tatsächlich dazu führen wird, dass wir Ehre von anderen Menschen bekommen werden, weil andere Menschen gerne mit uns zusammen sind, weil sie sagen, Jan ist nicht so toll, weil er ein schönes Auto fährt, sondern Jan ist liebevoll, ist nett, freundlich, ist er natürlich nicht. Aber es wäre schön, wenn es so wäre, wenn andere das über mich sagen würden. Aber danach möchte ich streben. Und ich hoffe, dass das auch euer Wunsch ist. Deine Eltern haben das Fundament für ein gottesfürchtiges Leben gesetzt, wenn sie dich gottesfürchtig erzogen haben. Aber jetzt bist du an der Reihe, auf dieses Fundament dein Lebenshaus mit Gott weiterzubauen. Es ist deine Entscheidung, ob du gottesfürchtig sein willst. Du musst nach Weisheit streben und die Gottesfurcht steht in deinem Leben vor Augen behalten. Und wir lesen noch einige weitere Dinge, die eine gottesfürchtige Erziehung mit sich bringt. Ich habe hier noch 8 Prinzipien mitgebracht, die das ganz gut verdeutlichen. Das erste Prinzip ist Psalm 111 zum Beispiel. Könnt ihr euch zu Hause mal in Ruhe durchlesen. Psalm 111, dort steht, dass Gottesfurcht Verständigkeit hervorbringt. Also das heißt, wir sind in der Lage, einzuschätzen, ob etwas gut oder falsch ist. Wir wissen, wenn Leute uns auf den falschen Weg bringen wollen und können dann sagen, nein, das ist nicht das Richtige. Und können dann sagen, nein, das will ich nicht mitmachen. Also das erste Prinzip, es bringt Verständigkeit hervor. Das zweite Prinzip ist, dass gottesfürchtige Menschen ein langes Leben haben. Und Ted Tripp erzählt in seinem Buch Kinderherzen prägen folgende Geschichte dazu. Die Gottesfurcht bringt ein langes Leben. In unserer Gemeinde gibt es einen jungen Mann, der viele Jahre in einem fernen Land in Saus und Braus gelebt hatte, bevor er nach Hause zurückkam. Er war auf mehr Beerdigungen seiner Altersgenossen als ich, obwohl ich 35 Jahre älter bin als er. Menschen, die ein ausschweifendes Leben führen, erreichen selten ein hohes Alter. Salomo bereitet seinen Sohn darauf vor, König zu werden. Er warnte ihn, wer Jahwe ehrt, wird länger leben, wer ihn missachtet, verkürzt seine Zeit. Sprüche 10, Vers 27. Also das zweite Prinzip, wer gottesfürchtig ist, wird ein langes Leben haben, lehrt uns die Bibel. Wird übrigens auch in Epheser wiederholt. Das dritte Prinzip ist, dass gottesfürchtige Menschen durch ihre Werte hervorstechen, auch wenn sie in der heutigen Gesellschaft nichts mehr wert sind oder kaum noch. Uns sollte wichtig sein, dass man über uns sagen kann, er hat einen guten Charakter und nicht, er hat Karriere gemacht. Auch wenn das vielleicht heute in der Gesellschaft mehr wert ist, aber das hat keinen wirklichen Wert. Das vierte Prinzip ist, dass ein gottesfürchtiger Mensch eine Sensibilität für Moral hat. Er kann wissen, was richtig und falsch ist. In Sprüche 15, Vers 16 steht, besser wenig mit der Furcht des Herrn als großer Reichtum und ein unruhiges Gewissen dabei. Ja, besser das Richtige zu tun als das Falsche zu tun und genau zu wissen, dass es falsch ist und dann nachts nicht mehr schlafen zu können. Wir wissen, was richtig und falsch ist und wir sollen es dann auch tun. Das fünfte Prinzip ist, dass gottesfürchtige Menschen Ehre von anderen Menschen wegen ihres Charakters bekommen. In Sprüche 15, Vers 33 steht, die Furcht des Herrn ist die Schule der Weisheit und der Ehre geht die Demut voraus. Und in Sprüche 22, Vers 4 steht, der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Und das sechste Prinzip ist, dass gottesfürchtige Menschen eine Freude auf die Ewigkeit in sich tragen. Wie wir das auch eben in dem Lied gesungen haben. Wir wissen, dass wir in einer Ewigkeit leben mit Gott. Und wir freuen uns darauf, auf die Zeit, die wir mit Gott erleben wollen. Deswegen nehmen wir vielleicht Widrigkeiten in diesem Leben in Kauf, weil wir wissen, dass wir in der Ewigkeit, in der Vollkommenheit mit Gott leben. In Psalm 16, Vers 11 steht, du wirst mir den Weg des Lebens zeigen, vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Als Christen dürfen wir das wissen, dass wir in der Ewigkeit leben werden. Das siebte Prinzip ist, dass gottesfürchtige Menschen ein starkes geistliches Leben haben, was ihnen ermöglicht, Herausforderungen verschiedenster Art im Leben zu meistern. Ein Beispiel zum Beispiel ist, dass, ist die Predigt, die Salomo seinen Sohn hält in Sprüche 2. Ihr könnt das mal mit aufschlagen, Sprüche 2. Ich will da ein paar Verse vorlesen. Da steht ab Vers 1, mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, sodass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Er hält für die Aufrichtigen Gelingen bereit und beschirmt, die in Lauterkeit wandeln. Er bewahrt die Pfade des Rechts und er behütet den Weg seiner Getreuen. Dann wirst du Gerechtigkeit und Recht verstehen, Aufrichtigkeit und jeden guten Weg. Wenn die Weisheit in dein Herz kommen wird und die Erkenntnis deiner Seele gefällt, dann wird Besonnenheit dich beschirmen, Einsicht wird dich behüten. Und weiter schreibt Salomo dann noch seinen Sohn, dass auch die Weisheit ihn vor dem Bösen bewahren wird und dass sie ihn vor sexueller Unmoral schützen wird. Das könnt ihr euch ja auch noch mal zu Hause durchlesen, ein sehr gutes Kapitel, zu dem wir auch noch später kommen. Und das achte Prinzip ist, dass gottesfürchtige Menschen durch ihre Bildung in der Lage sind, die von Gott übertragene Aufgabe über die Schöpfung zu herrschen, nachkommen können. Ja, wir haben von Gott die Aufgabe bekommen, über die Schöpfung zu herrschen. Und auch die Bildung ist nichts Böses, sondern sie hilft uns auch Gott zu ehren mit unserem ganzen Sein. In Psalm 8, Vers 5 bis 9 steht, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, und der Sohn des Menschen, dass du ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt, Schafe und Rinder allesamt, dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische des Meeres, alles, was die Pfade der Meere durchzieht. Ja, diese Aufgabe haben Adam und Eva von Gott bekommen, also die ganze Menschheit, wie eingeschlossen. Und egal, was für einen Job wir haben oder ob wir eine Familie haben oder nicht, wir erfüllen alle diesen Auftrag oder sollen ihn erfüllen. Und am Ende der Predigt will ich nochmal zusammenfassen, wie eine gottesfürchtige Beziehung sich positiv auf unser Leben auswirkt. Wir haben gesehen, wenn wir bereit sind, gottesfürchtig zu sein, also auf unsere Eltern zu hören, dass wir dann viel Segen im Leben erfahren, wenn wir selbst zu gottesfürchtigen Menschen werden. Selbst wenn du keine gläubigen Eltern hast und dadurch keine gottesfürchtige Erziehung von deinen Eltern erfahren hast, erzieht dich Gott dennoch durch sein Wort und seine Gemeinde. Paulus schreibt den Thessalonichern, dass er für sie wie eine Mutter und wie ein Vater gewesen ist. Das Wichtigste ist aber, ob du bereit bist, auf die gottesfürchtige Erziehung Gottes zu hören und sie anzunehmen, damit du selbst ein gottesfürchtiger Mensch wirst. Und ich hoffe, dass ihr als Eltern auch verstanden habt, wie wichtig eure Aufgabe ist, eure Kinder zu erziehen. Es ist nicht etwas, was wir nebenbei tun, sondern es ist eine hohe Verantwortung. Und natürlich könnt ihr eure Kinder nicht erretten. Das möchte Gott auch gar nicht, dass ihr diesen Druck euch macht, weil ihr das nicht könnt. Aber ihr könnt für eure Kinder beten, für ihr geistliches Leben beten und sie so gut wie möglich auf das Leben vorzubereiten und ihnen einfach diesen Schatz groß zu machen. Ja, es ist so, als wenn ihr euren Kindern erzählen würdet, in eurem Garten wäre ein Schatz. Ja, und was würden eure Kinder machen? Sie würden den ganzen Garten umgraben, um den Schatz zu finden. Und so sollten wir durch unseren lebendigen Glauben den Glauben zu etwas Wichtigem und Besonderem im Leben unserer Kinder machen. Und was noch ganz wichtig ist, dass Gottesfurcht zu einem schönen und ehrbaren Charakter führt. Lass uns daher nicht nach sinnlosen Dingen trachten und unwichtigen Dingen nachlaufen, sondern lasst uns nach Gottesfurcht und Weisheit streben. Amen.